Du wirst dich daran erinnern und selbst wenn du dich daran erinnerst und sagst, boah, das hat mich so geärgert, was sie da gemacht haben, sehe ich überhaupt nicht so. Oder das war so wahnsinnig lang, okay, langweilig ist jetzt vielleicht nicht so schön oder so, aber es gibt ja auch Leute, die hinterher aufstehen und entsetzt sind. Ich meine, sowas Altmodisches wie Theater kann so provozieren. Ist das nicht toll?
Ständig frage ich mich Dinge, Tag ein, Tag aus, und will verstehen, wie dieses oder jenes funktioniert. Egal ob in Politik, Gesellschaft, Kultur oder Naturwissenschaft. Es gibt so viel, was mich interessiert, was neu ist, was ich lernen kann. Deswegen teilen hier bei Alles muss raus Menschen ihre Perspektive, ihren Standpunkt, ihr Wissen, ihre Haltung. Und in dieser Woche hat mich folgende Frage beschäftigt. Stirbt gerade die Kultur aus? Ich spreche heute mit einer Frau, die den deutschen Kulturbetrieb seit Jahrzehnten von innen kennt. Als Schauspielerin, Musikerin, Autorin und vor allem als jemand, der nicht nur spielt, sondern auch widerspricht, wenn es um Kunst und ihre Bedingungen geht. Katja Riemann. Wir reden in diesem Gespräch über ein System, das gerade massiv unter Druck steht. Theater, Orchester, freie Szene, Häuser, die gekürzt werden, Intendanzen, die wackeln, Ensembles, die ihre Verträge verlieren. Während der Staat Schulden abbaut, wird zuerst bei Kunst, Bildung und sozialen Angeboten gespart. Und gleichzeitig erleben KünstlerInnen wie Katja Steuerprüfung, Selbstzensur, die Angst vor rechtspopulistischen Angriffen und eine Politik, die Kultur oft eher als nice to have behandelt, als demokratische Grundversorgung. Mit Katja Riemann will ich darüber sprechen, was diese Entwicklung konkret bedeutet. Für die Menschen auf und hinter der Bühne, für das Publikum und für eine Gesellschaft, in der eine rechtsextreme Partei Kulturförderung, öffentlich-rechtliche Medien und NGOs am liebsten abschaffen würde. Wir reden über Zensur und Selbstzensur, über Intendanten als Bestimmer ganzer Häuser, über die Frage, wie lange man Kunst noch riskieren kann und ob wir uns irgendwann nur noch auf Netflix betäuben, während die Bühnen vor unserer Haustür verschwinden. Und natürlich geht es auch um ein sehr konkretes Beispiel aus ihrem eigenen Arbeiten. Das Theaterstück Division, das Katja Riemann gemeinsam mit ihrer Tochter Paula Romy geschrieben hat und am Renaissance-Theater spielt. Ein Haus, dem in den nächsten Jahren genau die Mittel gestrichen werden sollen, die es braucht, um solche Produktionen überhaupt zu ermöglichen. An diesem Stück kann man sehr genau sehen, worum es eigentlich geht, wenn wir über Kulturkürzung reden. Nicht nur um Zahlen, sondern um Räume, in denen Menschen gemeinsam etwas erleben, was kein Stream der Welt ersetzen kann. Und was ich besonders an diesem Gespräch mochte, ist, dass ich vollkommen ohne Scheu auch richtig doofe Fragen stellen durfte. Ich wünsche euch viel Spaß mit Katja Riemann und ich hoffe, ihr seid danach, ihr wisst schon, schlauer, so wie ich es war nach diesem Gespräch mit Katja Riemann.
Redaktionsschluss für die heutige Folge war Montag, der 17. November 2025 um 18 Uhr.
Das ist so wie Leute...
Läuft.
Ja, genau. Geht direkt los. Es ist so wie am Flughafen, wo es wirklich immer noch Leute gibt, die so eine Pulle Wasser mitnehmen.
Und dann an dem Scanner erwischt werden.
Ja, ja. Was heißt erwischt werden? Ne? Also diese Berge von Wasserflaschen, so gibt es einfach in jeder Vorstellung, gibt es auf jeden Fall ein Telefonklingeln.
Ich habe es das letzte Mal, ich war ja im Theater, ich war in einem deiner Stücke.
Das Tusch!
und zwar habe ich mir Division angeguckt und da ist es auch passiert. Da hat auch
du hast die Vision geguckt?
Ja.
Mein Stück?
Ja.
Haben wir danach gesprochen? Nein.
Das ist doch das im West-Berlin mit deiner
Tochter. West-Berlin. Immer musst du es jedem aufs Brot schmieren. Im Renaissance-Theater.
Wo du Serafina...
Du hast die Vision gesehen? Wir haben darüber niemals gesprochen.
Das können wir jetzt tun.
Wann hast du das geguckt?
Ich will dich nicht erschrecken, aber wir waren danach auch Mittagessen. Also Abendessen noch mit Maya Göpel zusammen.
Ach so, natürlich.
Ja.
Ach oh Gott, ey.
Aber ich weiß,
du
triffst
so
viele Leute.
Ist das eine angehende Demenz oder sowas?
Du
kann mich ganz genau dran erinnern. Natürlich, mit Maya und du saßt dann noch mit einer Freundin.
Genau.
Natürlich, ja. Ich habe mich so gefreut, dass du gekommen bist. Aber wir haben nie darüber gesprochen irgendwie.
Tatsächlich machen wir das jetzt, weil ich finde, ich habe mehrere Beobachtungen gemacht an diesem Abend, die ich mit dir besprechen will und die du mir vielleicht auch erklären kannst. Die erste Beobachtung ist, warum fühlt sich das Renaissance-Theater ein bisschen anders an, als würde ich zum Beispiel ins Gorki gehen? Was ist der Grund dafür?
Wo ich auch spiele, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja.
Also vielleicht für die, die es nicht wissen, das Maxim-Gorki-Theater ist ein Theater in
Berlin. Im Osten.
Das hat nichts miteinander zu tun. Und das Renaissance-Theater ist im Westen, das spielt aber keine Rolle. Aber der Vibe ist am Renaissance-Theater ein anderer. Und ich frage dich nach diesem Vibe. Warum ist der so ein bisschen, und das ist wertfrei. Das ist nicht.
Wie würdest du denn die unterschiedlichen Vibes beschreiben wollen? Aus deiner Perspektive? Ja,
das Gorki-Theater ist so gestreamlined.
Oh, ein englischer Ausdruck.
Also das ist so, alles ist sehr so auf diese Theatererfahrung ausgemacht, auf die der geübte Theatergänger. Und das Renaissance-Theater hat so, das strahlt eine größere Wärme aus, muss ich einfach so beschreiben. Du kommst in diesen Vorbereich, bevor man in diesen Zuschauer, in den Theaterraum kommt.
Foyer?
Ins Foyer, dankeschön. Und dort ist es wärmer. Da ist es menschlich wärmer. Und das ist das, was ich gefühlt habe. Und ich wollte dich als Profi, als Mensch, der verschiedene Foyers auf dieser Welt schon kennengelernt hat, fragen, was ist der Grund dafür, dass dieses Foyer sich plötzlich so ein bisschen anders angefühlt hat?
Oh wow, das sind jetzt so wahnsinnig viele Themen. Also wir gehen ja jetzt direkt volle Pulle rein, oder?
Ja.
Finde ich gut. Vielleicht können wir ja kurz, um auch die Zuhörenden so ein bisschen mitzunehmen, kurz nochmal erläutern, das ist auch, das gebe ich ehrlich zu, in meinem Interesse, dieses Stück Division. Ich finde, du kannst es auch in Englisch aussprechen, wenn du möchtest. Division, Teilung, das ist ein Stück, das haben meine Tochter Paula Romy und ich zusammen geschrieben für das Renaissance-Theater. Also wir sind die Autorinnen dieses Stückes, ein Personenstück. Sie hat es inszeniert, ich habe es gespielt, war ihr Theaterdebüt, weil Gundbert Warns, der Intendant des Hauses, langjähriger Freund von mir, tatsächlich keine Angst hat vor jungen Leuten. Es haben ja ganz viele Menschen immer Angst vor jungen Leuten, dass man denen dann plötzlich Verantwortung gibt. Da zittern alle, das kann man ja auch irgendwie nicht verstehen. Und dann haben wir das eben oft gespielt mit großem Erfolg. Und jetzt spielen wir es im Januar, vom 14. bis 22. Januar wieder jeden Tag. So, und bevor wir darüber sprechen, worum es geht in dem Stück, nun zu deiner Frage bezüglich des Streamlinings und der Wärme. Also was man auf jeden Fall mal sagen kann, ich habe wahrscheinlich keine richtige Antwort oder zufriedenstellende Antwort darauf, was man sagen kann, ist, das eine ist ein halb privates Theater, das Renaissance-Theater. Das heißt, die müssen wirklich Tickets verkaufen. So, und was wir ja in Deutschland haben oder im deutschsprachigen Raum haben, Österreich und Schweiz inkludiert, ist eben eine Unterstützung seitens des Staates für Kultur, also auch in diesem Fall für performative Kunst. Deswegen ist, glaube ich, das deutschsprachige Theater, das Sprechtheater, sagen wir jetzt mal konkret, so besonders. Und so unvergleichbar mit vielen anderen, weil wir über die Dekaden hinweg oder man sich über die Dekaden hinweg entwickeln konnte, Sachen ausprobieren konnte und nicht in diesem kommerzialisierten Zwang war, permanent zu unterhalten und möglichst viele Tickets zu verkaufen. Ja, und so sind dann, also gab es halt die Bühne und die Plattformen und die Möglichkeiten für diese krassen Leute wie Schlingensief und Castorf und René Polish, God bless him, und jetzt eben der neue Shootingstar, ganz sicherlich Florentine Holzinger aus der Volksbühne, aber auch Lena Brasch, mit der ich jetzt das Vergnügen hatte zu arbeiten. Dann ist das Renaissance-Theater, obwohl das stimmt gar nicht. Man würde jetzt denken, sind das alles so ältere Dudes? Stimmt aber eigentlich nicht. Es kommt ein bisschen dann auch auf das Stück an.
Wir haben uns beide eigentlich das erste Mal richtig professionell zusammengearbeitet haben wir in einem Theater. Da habe ich ein Interview mit dir geführt für ein Projekt, über das wir heute nicht reden, über das wir später nochmal reden werden. Und ich fand das total interessant, mit dir ein Gespräch über das Theater im Theater zu führen. Und ich bin, für mich ist es so, viele Männer ab Mitte 40 beginnen so eine Journey, wo sie sich dann nochmal verändern und nochmal so neu positionieren. Und bei mir merke ich richtig, ist es das Theater durch Akteurinnen, wie zum Beispiel dich, die mich so vollkommen ohne Scheu an die Hand nehmen und mir die Angst vor dem Theater nehmen und sagen so, jetzt reiß dich mal zusammen, jetzt setz dich da rein und guck dir das bitte gefälligst an und dann können wir darüber danach reden. Hm. Was ist deiner Meinung nach der Grund dafür, dass Menschen sich so ein bisschen, wirklich ein bisschen fürchten vor dem Theater? Dass zum Beispiel Matze Hietscher im Podcast sagt, der möchte da nicht mehr so hin, da wird man ja immer angebrüllt. Wie kriegen wir das weg, diese Klischees in dem Kopf? Und woher kommt diese, deiner Meinung nach, der Respekt / die Angst vor dem Theater?
Das ist so ein bisschen schwierig für mich zu beantworten, weil ich das nicht habe.
Aber kennst
das
du Leute?
Das ist ja deine Perspektive auf. Also ich kann sagen, wenn Theater langweilig ist, ist das wirklich ganz schlimm. Aber wenn Theater interessant ist, witzig, klug, aufklärend, inspirativ und mitnehmend, ist einfach das Beste auf der Welt.
Das finde ich toll. Also alleine, wie du das gerade gesagt hast, sofort Lust, ey, lass abbrechen, lass ins Theater gehen. Ich möchte, das ist
ja, du guckst doch mein Stück in Hannover an, da wird es dir so gehen.
Weißt du, ich hatte so eine Assoziation, das ist wie Drogen nehmen. Du hast einmal ein Theatererlebnis, was so krass ist, was dich so reinziehst, wo der Mund dir offen steht, wo zum Beispiel du deinen Monolog machst bei Division. Mhm. Dieser Abschluss, dieser ganz große Abschlussmonolog. Mir stand der Mund offen und man heischt so ein bisschen diesem Gefühl nach.
Ja.
Das nächste Stück muss das wieder erfüllen. Das nächste Stück soll wieder dieses Gefühl bei mir auslösen. Meinst du, wir werden bessere Theatergänger, wenn wir mehr nach Gefühl ins Theater gehen? Wenn wir sagen, ich will was fühlen, ich möchte mitfühlen. Basierend auf dem Thema, was mir dazu
präsentiert wird. Ich glaube, grundsätzlich ist es nie falsch, wenn man seinem Gefühl folgt. Egal mit was man tut oder unternimmt. Ja, aber
ich habe oft das Gefühl, entschuldige, dass ich dich unterbreche, gerne. Ich habe oft so das Gefühl, dass es eben ganz oft, dass es so performativ ist. Das ist so eine, man geht ins Theater, weil man ins Theater gehen soll.
Oh.
Das ist so, das ist in meinem sozialen Umfeld wird mir das manchmal so gespiegelt. Und das ist das, warum ich so eine Scheu entwickelt habe und du sie wieder abbaust, diese Scheu, was ich toll finde.
Ja, ich glaube, das ist immer ganz gut, mit der Freude zu gehen, weil man Bock hat. Und das macht ganz sicherlich im Sprechtheater, das ist in der Literatur ja auch so, macht ja immer Sinn, wenn du Friends hast, weißt du, mit denen du ähnlich tickst, oder auch KollegInnen, die dir einen Tipp geben oder so. Ja, und sagen, guck dir das mal an, guck das. So gucke ich mir auch Stücke an in Berlin. Jetzt bin ich in einer sehr schönen Position, dass da an verschiedenen Häusern eben auch Freunde oder Kollegen von mir spielen, die ich kenne. Und dann kann ich sagen, was soll ich mir angucken bei euch am Haus?
Ja.
So, weißt du? Und dann gibt es so eine kleine Recommendation, eine kleine Empfehlung. Das ist auf jeden Fall immer ganz gut. Und plötzlich hat man dann, hängt so ein Regiename in deinem Kopf. Weißt du? Oder ein AutorInnenname, wo du sagst, das fand ich so eine super Inszenierung. Gibt es von der oder dem noch was anderes? Das würde mich auch noch interessieren.
Ja.
Weißt du, das ist ja letztlich, es ist ja in allen Berufen dann irgendwie ähnlich, wie man sich so Stück für Stück sein Mosaik, auf dem man läuft, bildet. Und das macht ja immer Sinn, wenn man mit dem Interesse und der Freude geht.
Ja.
Oder so. Ich hatte zum Beispiel eine Freundin, Regisseurin, die mochte eigentlich überhaupt keine Stücke, außer denen, die sie selber inszeniert hat. Und wenn der was nicht gefiel, dann ging die nicht raus oder so, sondern dann fing die an, sich zu schminken. Und ich konnte immer, wenn ich sie abends noch auf einen Drink traf und sie aus dem Theater kam, an der Intensität ihres Make-ups konnte ich erkennen, ob ihr das Stück gefallen hatte oder nicht.
Ich weiß nicht, ob man die Frage beantworten kann, aber Menschen lesen zum Beispiel Bücher, weil sie sagen, das bildet mich, mein Sprachgebrauch wird besser, ich kann mich besser ausdrücken, ich kann vielleicht sogar besser schreiben. Wenn Menschen ins Theater gehen, gibt es da etwas, dass das Theater mit diesem Menschen macht, wird da etwas Besseres oder was anderes aus diesem Menschen? Und was ist das?
Also erstmal finde ich schon super, wenn die Leute ins Theater gehen. Und ich bin wirklich überzeugt, dass das ein Ort ist, die Räume der performativen Kunst oder des Performativen, was niemals sterben wird. Das wird, vielleicht wird es irgendwann verboten werden oder zensiert werden. Aber es wird es immer geben. Wir müssen da an dem Punkt keine Angst vor der KI haben. Ne? Als KünstlerInnen haben wir das ja sonst an anderen Bereichen. Warum? Und das ist der Vertrag, den man mit dem Publikum eingeht. Der niemals unterzeichnete, sondern selbstverständliche, internalisierte Vertrag, dass wir sagen, wir sitzen alle zusammen in diesem Raum, der zwischen 50 Personen fassen kann oder 50.000. Dort wird Theater gemacht, Oper, Tanz, Musik, Konzerte, Orchester, was auch immer. Es wird etwas, in dem Moment, wo du dich darin befindest, als zuschauende Person, wird etwas hergestellt. Vor deinen Augen, vor deinen Ohren. Ja, das wird da produziert sozusagen. Und zwar zuallermeist in Gemeinschaft. Nicht immer sieht man die komplette Gruppe der Gemeinschaft, die das produziert hat, weil viele eben Backstage sind, behind the scenes, aber nicht weniger aktiv, sozusagen. Und dieser Vertrag, dass das Publikum da sitzt und zuhört und zusieht und nicht stört oder Eier wirft oder plötzlich bringt auch so, jetzt reicht's mir. Okay, solche Leute gibt's, habe ich auch alles erlebt oder so. Aber das ist natürlich marginal. Das ist ein Vertrag des allerhöchsten Respekts. Und das finde ich so toll. Und das, ne, des Respekts den Kunstschaffenden gegenüber. Auf der anderen Seite sind, glaube ich, alle Besuche in solchen Räumen, wie ich sie gerade, ne, die sind ja divers, nicht nur Sprechtheater, das wird jeweils zum Vorgang. Das ist was anderes als Netflix-Bingen auf dem Sofa. Du wirst dich daran erinnern und selbst wenn du dich daran erinnerst und sagst, boah, das hat mich so geärgert, was sie da gemacht haben, sehe ich überhaupt nicht so. Oder das war so wahnsinnig lang, okay, langweilig ist jetzt vielleicht nicht so schön oder so, aber es gibt ja auch Leute, die hinterher aufstehen und entsetzt sind. Ich meine, sowas Altmodisches wie Theater kann so provozieren. Ist das nicht toll?
Steht, weil du gerade Netflix gesagt hast, und das sehr, stehst du mit dem, was du dort tust, tatsächlich in der Konkurrenz zu Netflix?
Also ich würde mir das jetzt nicht so bewusst machen wollen, muss ich nochmal drüber nachdenken. Aber ich merke das immer an meiner Meditationsklasse. Ich komme gleich ganz schnell wieder zurück auf deine Frage. Ich habe Donnerstag und habe ich meine Meditationsklasse mit einem deutschen Instructor und Dienstag mit einem englischen. Und in den letzten 2 Monaten konnte ich kein einziges Mal online das wahrnehmen, weil ich einfach immer Vorstellungen hatte. Immer, immer, immer. Und dann sagte halt jemand zu mir, naja, du übst ja auch dann deinen Beruf aus, wenn wir alle frei haben. Na, ich bin ja quasi das Unterhaltungsprogramm. Und Netflix ist auch Unterhaltungsprogramm. Insofern gehe ich da wahrscheinlich in Konkurrenz, nur mit dem Unterschied, dass man Netflix dann ja auch nachts noch angucken kann. Wir fangen 7:30 an.
Es gab ja, ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich immer noch, dass Theatervorstellungen auf Arte beziehungsweise im Fernsehen übertragen wird und Menschen gucken das dann und wie Fernsehen und sind dann auch begeistert. Es gibt so manchmal Leute, die sagen, ja, ich habe gestern Nacht ein Theaterstück, zufällig kam ich irgendwie nachts wieder und dann lief es da und ich konnte es nicht ausschalten. Und du hast es gerade so ergreifend beschrieben. Ich frage mich trotzdem, wieso schaffen wir das, wieso transportieren, es muss raus. Ich will das, also was ich jetzt erlebt habe im letzten 1,5 Jahren,
ja,
in diesem, ich entdecke jetzt Theater für mich neu, ich will, dass das andere auch verstehen. Ich will, dass ganz viele Menschen jetzt dorthin gehen und zum Beispiel dieses, wir sitzen zusammen in diesem Raum und wir stehen das zusammen durch. So, wir machen das, wir
oder auch wir erleben es,
genau,
zusammen.
So, also da sind ja auch so viele Gefühle. Da ist ja, es gibt, ich glaube, ich habe jetzt 5, 7 oder 8 Theaterstücke gesehen. Super. Und da waren ganz oft immer so, oh, jetzt langweile ich mich ein bisschen. So, aber jetzt wird es wieder spannend. Oh, ich habe jetzt 30 Minuten nicht auf meine Uhr geguckt. Da ist so viel, was man nicht vorm Fernseher spürt, was man nicht zu Hause spürt, was man nicht im Kino spürt, was man nur im Theater spüren kann. Und ich frage mich wirklich, wie kriegen wir das da draußen hin, dass alle kommen und alle willkommen sind im Theater. Dass sich niemand, eben das war der Einstieg in unser Gespräch, niemand so scheuen muss, dass es ein Ort ist, wo du einfach sein kannst. Wie machen wir das? Los, macht es jetzt möglich.
Also die Leute kommen ja, Thilo.
Das ist
wir haben ja ausverkaufte Häuser oder volle Häuser. Mhm. So, worüber ich sehr glücklich bin. Es kann ja nicht sein, dass ich jetzt so sehr vom Glück geküsst bin, dass die Vorstellungen, in denen ich nun teilnehmen darf, dass sie jetzt die einzigen sind, die voll sind. Das ist nicht so. Ich weiß das von meinen KollegInnen in Hannover. Na, da sind die Stücke auch alle voll. Mhm. Die Menschen kommen umso mehr, seitdem wir wissen, dass so gekürzt werden soll. Habe ich das Gefühl, das ist auch von vielen Personen dann so ihr Beitrag, dass sie sagen, wir kommen. Wir wollen nicht, dass ihr weg seid. Weißt du? Also das ist schon mal, weißt du, und du möchtest das jetzt vielleicht nicht mehr kommen, sondern nochmal andere Leute, oder?
Andere, ich glaube, das kommen. Ist du eher hast recht. Die Frage. Andere, das ist es so. Andere Menschen, die Berührungsängste haben.
Ja, also was man, ich versuche ja das so ein bisschen positiv zu konnotieren, zu sagen, was haben wir denn jetzt eigentlich schon auf der Habenseite im deutschsprachigen Raum? Wir haben Theaterpreise, die kann man sich leisten, auch als arbeitslose Person, Studierender, RentnerIn, weißt du, kostet nicht ein Ticket 150 Pfund, 180 Euro, wie in London.
Ja.
London, Theater ist für die Reichen und für die Touristen. Das ist in Deutschland nicht so. Zum anderen ist die Möglichkeit, sich das anzuschauen, überall existent. Weil auch in kleineren Städten, ich weiß, ich habe mal in Gera ein Gastspiel gehabt, da kommst du am Bahnhof an und dann ist da ein Dreispartenhaus. Wahnsinnig schön. Und die wissen, okay, wir können jede Vorstellung, ich glaube sogar nur 9 oder 16 Mal spielen, dann haben sie alle gesehen. Ja. And then ja. We have to move on. Aber was ist das für ein, ja, jetzt, ich will jetzt nicht Privileg sagen, das ist auch so ausgeleiert, der Ausdruck. Also was ist das für ein schöner Umstand, dass du dir Theater leisten kannst und dass es auch verfügbar ist in deiner Nähe.
Einer der Gründe, warum wir beide heute hier sitzen, ist ein Gespräch, was wir letzte Woche geführt haben. Anfang dieser Woche. Nee, doch, letzte Woche. Dieses, wir müssen darüber reden, dass gekürzt wird. Wir müssen darüber reden, was mit unserer Kultur passiert. Wie spürt man diese Kürzung? Also wie spürst du, dass gekürzt wird, dass an Kultur gekürzt wird?
Nein, das kommt jetzt.
Spürt man, also was wird passieren, ist dann die Frage.
Ich habe jetzt die genauen Zahlen für das, also ich spiele an zwei Bühnen als freiberufliche Schauspielerin. Am Maxim-Gorki-Theater nächstes Jahr kommt eine neue Intendantin. Ich weiß, dass der Kantine der Vertrag gekündigt wurde. Ich meine, da kommt so ein schickes Restaurant rein. Allen meinen KollegInnen ist gekündigt worden per Brief an einem Donnerstag. Auch denjenigen, die so ein Jahr vor unkündbar waren. Nach 15 Jahren wirst du unkündbar in einem Haus, ja, als Schauspielerin. Und so was da jetzt wird, kann ich nicht sagen. Darum weiß ich nicht, wie hoch da die Kürzungen sind. Am Renaissance-Theater sind es im Jahr 2026 80 und im Jahr 2027 werden es 200.000 sein. Da würde man ja denken, das ist jetzt nicht so viel.
Nee.
Na, also du und ich, wir machen Film. Das kostet immer alles ein bisschen mehr.
Ja, also.
Genau. Diese 200.000 Euro ab dem 1. Januar 27 werden dem Theater das Genick brechen. Weil das ist genau das Geld, was man braucht für die Produktion. Weil es natürlich so einen gewissen Etat gibt. Ich bin jetzt kein Geschäftsführer. Mhm. Es gibt einen gewissen Etat, um das, um die Räume zu mieten, um das zu erhalten, um das zu wärmen für das Team und so weiter und so weiter. Na, das ist sozusagen so wie die Fixkosten. Und dann gibt es ein Budget, wo man sagt, und davon machen wir die Produktion.
Und ist dahinter dieses Sparen, ist da so eine kapitalistische Logik dahinter? Wenn ihr das, wenn sich das nicht selbst trägt, dann hat es das auch verdient? Oder was ist, also wenn, der Senat muss doch wissen, das bricht dem Theater das Genick.
Aber so wie ich das verstanden habe, muss der Berliner Senat sparen, weil die so viel Schulden haben. Und sie sparen immer als allererstes mit der Kunst. Und da weiß ich manchmal nicht genau, ob ich weinen oder schreien soll. Dass es einfach immer so ist, dass sich da nichts ändert. Es ist immer die Kunst und das nächste ist die Bildung. Und in dem Zusammenhang natürlich alle Sozialleistungen. So wie es auch die Künstler sind, die gleichzeitig mit den JournalistInnen das Land verlassen müssen. Mhm. Und mich macht das traurig, weil wir sind ja jetzt, sagen wir mal, finanziell betrachtet, also wir als die Meute von Kulturschaffenden, was ja jetzt nicht nur das Sprechtheater ist, ne, sondern eben auch die Clubs und auch die ganze zeitgenössische Musik, sowohl im klassischen Bereich als auch im Pop- oder Rap-Bereich oder so. Das ist ja riesig, das ist ja ein Industriezweig, weil ja viele Menschen nicht nur aus den deutschsprachigen Ländern, sondern auch international nach Berlin kommen, um hier Musik zu hören oder Theater zu sehen oder in die Clubs zu gehen oder. Die müssen ja auch ein Buch oder ein Airbnb buchen, ein Hotel oder ein Airbnb buchen oder gehen essen, lalala. Mhm. Na, da hängt ja noch ganz viel dran, also an Geld, was ausgegeben wird innerhalb dieser Stadt. Da gibt es auch genaue Zahlen, die habe ich einfach nicht parat. So, und dann weiß ich nicht genau, ob jetzt diese 200.000 Euro, die die Existenz von vielen Menschen, als auch des Theaters, des Renaissance-Theaters möglicherweise in Frage stellt, ob dieses Geld den Berliner Senat retten wird.
Ich bezweifle das sehr stark. Allerdings kann man auch, also ich weiß jetzt, 200.000 Euro klingt einfach für einen Senat wenig, für ein Theater sehr viel in diesem Moment.
Ich finde das so traurig, weil auf der anderen Seite gibt es halt Steuerschulden und nicht zu knapp über 1 Milliarde von natürlich den sowieso also sehr reichen, sehr starken, sehr mächtigen Organisationen und Firmen, allermeist Real Estate, also Immobilien. Die haben Steuerschulden. Da geht es nicht darum, dass die irgendwie was spenden sollen oder philanthropisch werden sollen oder so. Finde ich sowieso fragwürdig, diese ganze Philanthropie. Und ich weiß nicht genau, warum man nicht aktiv vom Senat diese Steuerschulden eintreibt. Und zwar nicht bei den Menschen, die irgendwie wirklich also gerade mit ihrem Geld zurechtkommen oder auch der Mittelschicht, sondern wirklich bei den Menschen, die nicht bei den Menschen, sondern den Firmen, die einfach wahnsinnig, wo es um Millionen und Milliarden geht. Das kann ja nicht sein. Ich habe darüber halt mal so ein, irgendwie einen Artikel gelesen und darum habe ich dann nur Halbwissen über die Zahlen. Aber ich weiß, dass es einfach hohe Steuerschulden gibt. Und wie heißt sie? Die Hilbroker, so ähnlich heißt sie, heißt ein bisschen anders. Eine Frau, eine Staatsanwältin, die dieses ganze Cum-Ex irgendwie, also bis heute immer noch weiter juristisch sich anschaut. Ne? Die sagt, wenn man mehr investieren würde und quasi Teams zusammenstellen würde von Anwälten, um mal genau zu prüfen, wo sind denn die Steuerflüchtigen und die Steuernichtzahlenden. Dann würde richtig viel Geld in die Kassen gespült werden.
Also am Ende beschreibst du gerade das, was sich ja sehr viele Sozialdemokraten, sehr viele Linke, relativ wenige CDUler, fast kaum FDPler und sowieso AfDler nicht wünschen, nämlich tax the rich. Wir müssen einfach an das Geld der Reichen ran, um eben auch
Nein,
sowas...
Nein, wir müssen sie nicht besteuern. Wir müssen die Steuern, die sie sowieso schon zahlen
das
sollten,
meine ich damit mit. Das
die sollte man mal holen.
Ja, das ist damit eingeschlossen.
Ja.
In dieser Forderung.
Aber ich kann dir sagen, wer die Steuerprüfungen kriegt, das kriegen die Künstler in Berlin.
Ich hatte tatsächlich vor 3 Jahren eine Steuerprüfung.
Ja, ich hatte auch eine vor 10 Jahren.
Und da meinte meine Steuerberater, alle Künstlerinnen und Künstler in Berlin werden gerade geprüft, weil die Finanzämter wissen, da können sie was holen. Weil wir nämlich alle zu dämlich sind, richtig Steuern einzureichen. Und dann irgendwie reichen wir eine Restaurantquittung ein und vergessen aber den Computer einzureichen. Genau, das sozusagen, sie holen sie es dann von denen, bei denen sie es wissen können, da kriegen sie es. Bei den Kulturschaffenden, weil sie eben nicht richtig die Steuererklärung machen können. So, jetzt ist aber die Frage, wenn du sagst, dass es beginnt bei der Kultur, dann geht es über die Kulturschaffenden, dann geht es an die Journalisten, dann geht es an alle anderen. Hast du das Gefühl, du liest die politische Entwicklung gerade ab in unserer Kulturszene, in der Kulturbranche, so wie sich gerade die Gesellschaft entwickelt? 28% AfD. Spürt man das auch in der Kulturbranche?
Die musst du mir irgendwie nochmal stellen, die Frage.
Also es gibt ja ein großes Abrücken von staatlicher Förderung, beispielsweise der AfD. Die wollen keine GEZ-Gebühren, die wollen, dass Theater nicht mehr gefördert werden, die wollen, dass die wollen die NGOs abschaffen.
Ja, genau, die wollen aber auch keinen öffentlich-rechtlichen.
Genau, keinen öffentlich-rechtlichen. Die möchten das nicht mehr, was sie selbst als Indoktrination bezeichnen. Mhm. Als Kulturindoktrination, also die Kulturschaffenden, die Gesellschaft formen nach Maßstäben, die nicht der AfD entsprechen. Und jetzt haben wir ja eine Umfragewert, 28% der deutschen Bevölkerung würden am Sonntag diese Partei wählen. Zusammen mit einer sehr konservativen CDU sind es 50% konservative Stimmen, die ein mittelmäßiges Interesse an Kultur haben. Und die Frage, die ich dir stelle, ist, spürt man das jetzt schon?
Den Einfluss der AfD in der Kultur?
Den Einfluss dieser konservativen Werte in unserer Gesellschaft. Weil der Raum, an dem du ja arbeitest, im Theater, ist ja ein Raum, wo ganz viele Experimente gemacht werden, wo man frei sein kann, wo Dinge geschehen, die eine konservative Regierung, eine rechtsextreme Partei ja nicht möchte. Und wenn die Hälfte im Prinzip dieser Bevölkerung AfD und CDU wählen würde, muss das ja in diese Räume reinreichen, auf irgendeine Art und Weise.
Ich weiß nicht genau, ob das mit...
Oder sind diese Räume immun vor dieser Renaissance des Konservativen?
Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall sind sie immun und du darfst nicht vergessen, es ist ja immer die Angst vor Zensur. Das gibt es ja auch schon in anderen Ländern, in Ungarn, auch in Polen partiell. Gab es ja in Deutschland ganz krass. Also so. Und dann gibt es ja etwas, was ja ganz furchtbar ist, das ist die Selbstzensur. Und das ist die Frage, was machen wir denn auf den Bühnen oder was machen wir grundsätzlich in allen Sparten des kulturellen oder künstlerischen, kreativen? Was erzählen wir? Ne? Wo gibt es die... Vielleicht auch das Bedürfnis nach der Reflexion von gesellschaftlichen Zusammenhängen oder auch politischen. Also ich finde, dass das, was mich interessiert, wie ich das spiegle und in künstlerische Zusammenhänge einfließen lasse, ohne dass es deswegen ein Dokumentarfilm ist oder Dokumentarprojekt. Das ist meine Weise. Ich finde aber andererseits, dass es wirklich großartige Kunst geben kann, die nicht politisch oder nicht gesellschaftsrelevant ist. Ja, es ist nicht so, dass man sagt, nur politische Kunst ist gute Kunst. Das ist totaler Quatsch.
Ja.
Ja, und andersrum. Also ich denke, dass es insofern indirekt, hoffe, dass ich die Frage richtig beantworten kann, natürlich ist es ein Thema überall, vor allem im Theaterbereich. Ja, und ich arbeite ja auch mit klassischen Musikern. Dort ist es auch ein auch ein Thema. Ja, und das hat natürlich damit zu tun, was können wir für Abende gestalten, damit die Leute sich das ansehen. Und in der klassischen Musik ist es interessant, dass meine Kolleginnen mir da gesagt haben, rein musikalische Abende mit sehr guten MusikerInnen, die nicht berühmt sind, sie sagt, das geht fast gar nicht mehr. Mhm. Du brauchst entweder die Big Names oder du brauchst irgendwie was Entertainendes, was so ein bisschen leichteren Zugang hat. Und ich mache ja so literarisch-musikalische Abende. Also für mich ist eher die Frage, wie positionieren wir uns jetzt? Worüber erzählen wir heute zu diesem Zeitpunkt? Also 4 Jahre vor der nächsten, also fast eigentlich ja. nur 3. Also, es hat sich genau. ja jetzt alles geändert. Ne?
Ja.
Also es wäre dann ja am Anfang des Jahres 29. Wie nutzen wir da die Zeit, um in irgendeiner Art und Weise zu berichten?
Liebe Leute, es ist wirklich, also das Angebot, der Blumenstrauß, der euch auf Patreon zur Verfügung gestellt wird, ist wirklich der schönste Blumenstrauß der Welt. Und es ist kein Fertigstrauß von der Tankstelle. Nee, es ist ein individuell zusammengesteckter Strauß schönster Blumen. Diese Woche für die Patreons gibt es eine Folge über die Epstein-Files, was die bedeuten. Ich rede darüber mit dem Korrespondenten von T-Online in Washington und mit Martin Lautwein, der einen kleinen Deep Dive anbietet. Es gibt diese Woche ein AMR Extra, ich glaube, ich weiß immer die ganzen Rubriken nicht. Ich rede mit Sabine Minninger, mit der ich ja letzte Woche gesprochen habe, auf der COP. Sie ist gerade drüben, wir machen für die Patreons nochmal extra Content. Wie ist die Situation eigentlich vor Ort mit all diesen Protesten? Wie fühlt sich das an, da vor Ort irgendwie über die Klimazukunft der Welt zu entscheiden? Außerdem gibt's Freitag wieder die Themenkonferenz. Und ja, mit unserem neuen Social-Media-Experten Jelle gibt es so viel mehr Content, der in Zukunft noch kommen wird. Und Leute, haltet euch fest, bewegt Bild-Content. Und wisst ihr was?
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier spricht Katharina aus der Redaktion. Thilo hat es ja gerade schon erwähnt, auf unserem Patreon-Kanal gibt es Unmengen an Extra-Inhalten. So auch ein passendes AMR-Extra zu dieser Folge. Ein Gespräch zwischen Leo, unserem Audio-Producer, seinem früheren Professor für Kulturpolitik, Alex Endres, und mir, Katharina. Die Folge findet ihr auf Patreon.
Wisst ihr, wer das möglich macht? All diejenigen, die uns auf Patreon unterstützen. Mit 3, 5 oder 9 Euro. Deswegen unterstützt uns, macht unabhängigen Journalismus möglich. Und jetzt weiter. Viel Spaß mit dem Gespräch mit Katja Riemann.
Bereitet man sich darauf vor? Auf diese Zeit, die dann jetzt vielleicht 29 kommt? Mit einer AfD in der Regierungsbeteiligung? Kann man sich darauf vorbereiten als Kulturbetrieb?
Ja, frage ich dich. Kann ich direkt so zurückgeben? Du als Kriegsberichterstatter mit all dem, was du machst.
Wir bereiten uns tatsächlich darauf vor, dass wir hier diesen Journalismus nicht mehr so machen können, wie wir ihn heute machen, insbesondere weil die Haltung der Produkte, die wir machen, nicht mehr passt, die Zeit. Und man sieht ja jetzt auch, dass reiche UnternehmerInnen sich Medien schon jetzt kaufen und politische Positionen ausprobieren. Und den Markt auch beeinflussen mit diesen politischen Positionen. Die einen werden sagen, das ist Pressefreiheit. Ich würde sagen, das ist Pressefreiheit im entfernteren Sinne. Weil wenn sich ein Eishockey-Milliardär News hält, ist es ja eine Absicht. So, ich habe nichts dagegen, natürlich nicht, dass es News auf diesem Markt gibt. Aber Milliardäre, die sich Nachrichten kaufen, finde ich total interessant. Und die nächste Stufe ist ja nicht, Milliardäre kaufen sich Nachrichten, sondern die nächste Stufe ist, Milliardäre kaufen sich soziale Netzwerke und nehmen Einfluss.
Das machen sie ja schon.
Genau. Hm. Und nehmen Einfluss auf politische Haltungen und können manipulieren und Präsidenten machen.
Ja, und geben
machen.
Da natürlich auch gewisse Regeln vor. Ne? Und darum sage ich, ist das, was in diesem Zusammenhang, also das ist, was ich sehe, ist die Selbstzensur, dass man lieber ein bisschen vorsichtig ist oder sagt, nee, lass uns mal irgendwie was machen mit Tanzen und Singen. Weißt du?
Ja.
So, und wo ich das ganz extrem sehe, ist im Filmbereich. Ja. Also im Kino, das ist ja eigentlich so meine Hauptbaustelle gewesen,
ja.
Über 25 Jahre. So, was denn, okay, das ist jetzt wirklich sehr durch Corona und dann immer stärker werdende Streaming-Plattformen
ja.
Beschädigt worden, ne? Die Kinokultur. Aber was wird denn da gemacht? Also, so, ich. Vergessen wir jetzt mal die Dokumentarfilme oder
ja.
so, ne? Das hat ja eh eine kleinere Nische. Also was sind die Themen, die gemacht werden? Oder auch die Streaming-Plattform Deutschland.
Reality- und Personality-Porträts. Also ich will dem immer nicht so, mit meinem Gesicht siehst du jetzt gerade den Vorwurf. Ich will dem aber nicht so einen Vorwurf geben, weil letztendlich ist es das, was sehr viele gucken wollen. Und in Zeiten wie diesen kann man es auch niemandem verübeln, dass man sich lieber ablenkt mit einer Reality-Show. Aber was ist die Konsequenz davon? Was bedeutet das für uns als Gesellschaft, wenn wir uns alle jetzt erstmal ablenken müssen?
Ich glaube fest daran, dass man Filme machen kann, bei denen es diese eine Substanz haben, die resonieren mit aktuellen Zeitgeschehen,
ja,
und trotzdem kommerziell sind. Ich glaube fest daran, dass das geht.
Ich glaube, die Amis machen es ja regelmäßig auch vor.
Absolut. Die Amis machen, die Dänen machen das, die Franzosen, die Engländer, du siehst das überall. Und in Deutschland gibt es eben nur, dass das halt so ganz schwer und sprechen auch alle ganz langsam. Weißt du, ist auch so ein bisschen dunkel und dramatische Musik. Oder es ist dann so lalala, also was mit Singen und Tanzen.
Ja.
Und ich war früher Tänzerin und hatte eine Band. Also so, das, und ich glaube, dass das zusammengeht. Und das hat man hier vielleicht nicht entdeckt. Das ist vermutlich durch die Nazis halt alles zerstört worden, ermordet worden oder außer Landes getrieben worden.
Ja.
Und danach hat sich das nie wieder aufgebaut. Also diese Art von Filmen. Wir haben ja ein bisschen was versucht in den 90er Jahren, als ich anfing, Filme zu machen. So, und es gibt ja auch immer wieder tolle Sachen, das darf man nicht vergessen. Ja.
Aber es gibt auch den Ausspruch, naja, ist ein deutscher Film. Gibt es ja auch immer diese Abschätzigkeit da drin.
Ja, das ist sehr traurig, ja.
So, das kann ja gar nicht gut sein. Also diese Annahme schon, weil es eben aus Deutschland ist, weil es eine deutsche Serie oder weil es ein deutscher Film ist, kann es gar nicht so gut sein wie andere, was natürlich totaler Quatsch ist. Es gibt guten deutschen Film, es gibt tolle deutsche Serien. Aber es hat ein Selbstbewusstseinsproblem, dieses Medium. Aber nicht beim Theater dann.
Naja, das Ding ist natürlich, dass das Film eine Menge Geld kostet und dass der hier auch finanziert wird durch Förderungsanstalten. Ich glaube, es heißt nicht Anstalt. Und ich inzwischen erlebt habe, dass viele Produktionsfirmen auch so ein bisschen entmachtet wurden, weil wenn die quasi keine Partner finden im öffentlich-rechtlichen oder auch privaten Fernsehen oder auf den Streaming-Plattformen, dann kann man keinen Film mehr drehen. Weißt du, du brauchst halt immer dieses Konglomerat aus vielen verschiedenen Positionen, um irgendwie einen Film finanzieren zu können. Und ich habe über 2 Jahre hinweg mit ganz verrückten schottischen Autoren versucht, eine Serie über Klimawandel, über Klimakatastrophe zu machen, ja. So, und ich habe gesagt, ich will, dass das total kommerziell wird. Ich will, dass das witzig ist. Wir brauchen richtig krasse Figuren, so dass in die Mitte der Gesellschaft rutscht. Und man, also wie so ein trojanisches Pferd, dass man hinterher ist, denkt, ey, krass, wie, warte mal, das gibt's wirklich. Mhm. So ist das. Das ist ja jetzt erfunden. Ah, war gar nicht erfunden, basierend auf. So, und das war, wir hatten eine Produzentin, die hat das geliebt und so, ich hätte die Hauptrolle gespielt und die haben niemanden gefunden. Wir haben keinen Partner gefunden auf diesen ganzen Plattformen und Kanälen.
Weil zu schwer, weil Klimawandel...
Angst.
Ja.
Diese Angst.
War das mal
German
anders?
German Angst.
Hast du, also ich meine, du...
Ja, das war ganz anders.
Wann war die wenigste German-Angst-Zeit im deutschen Film?
Als es überhaupt gar keinen deutschen Film gab. Und da waren mir so ein paar, waren eine Handvoll Leute. Ich war noch auf der Schauspielschule und haben so, also ich will wirklich nicht Oma erzählt vom Krieg oder sowas doch, machen. Ne? Aber
also ist ja spannend.
Ja, aber es war schon so, dass wir, das war eine, waren Regiepersonen, die ich kennengelernt habe. Damals war ich ja noch in München am Theater und wir haben gesagt, und wir haben keine Berührungsängste mit kommerziellem Film. Da gab es ja zu dem Zeitpunkt einfach große internationale Regisseure und Regisseurinnen, Filme drehen. Mhm. Ja, also Wim Wenders allen voran. Jeder Wim Wenders Film ist ein Meisterwerk. Ich bin sein größter Fan. Ja. So, aber das sind internationale Leute gewesen. Wir haben gesagt, wir wollen Filme drehen hier in diesem Land, für die Leute in diesem Land. Und genau das, was du gerade gesagt hast, Thilo, sagt, wir möchten gerne, dass wenn die Menschen vor den Multiplexen stehen und sagen, was gucken wir uns heute an, dass die eben nicht sagen, das ist ein deutscher Film, den gucke ich mir nicht an, sondern sagen, den gucke ich mir jetzt an. So, und so haben wir dann angefangen, Filme zu machen, aber ganz ohne Geld.
Und was ist schiefgelaufen, dass jetzt die German Angst herrscht?
Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, vielleicht ist ich weiß es nicht. Also wir sind ja alles Inzwischen alte Leute, die wir in den 90ern angefangen haben.
Heißt das, dass es keinen guten Nachwuchs gibt oder zu wenig Nachwuchs?
Doch, ganz bestimmt gibt es, auf jeden Fall gibt es guten Nachwuchs. Also was heißt auch Nachwuchs, ne? Andere Generationen, ne? Ja, jüngere Leute oder so. Also jemand wie Bora Daktekin, der schreibt ja Drehbücher, die sind ja einfach so wahnsinnig lustig. Fuck you Goethe zum Beispiel, ne? Werden alle kennen. Sind eine Trilogie, die kennt ja jetzt wirklich jedes Kind und jeder Mensch, der mal ein Kind gewesen ist und ein Teenager. So, und da kann ich mich erinnern, habe ich damals auch mit Journalisten drüber gesprochen, die das dann auch so ein bisschen despektierlich, so ein bisschen abgewertet, ja, ist ein Komödie, ist ja nicht so. Jetzt, ne? Und da habe ich gesagt, Moment, sind wahrscheinlich die moralischsten Filme, die ich kenne, auch wenn ich jetzt mitgespielt habe. Der erste Film erzählt, geht zur Schule, macht euer Abi, geht zur Schule. Der zweite Film sagt, seid nett zu euren Eltern. Und der dritte Film sagt, hört auf, euch zu mobben. Ich sage, das sind ja alles drei Botschaften. Wenn wir das alles machen würden, wenn wir diese drei Botschaften durchführen würden, jede Person von 84 Millionen Leuten in Deutschland, das wäre das Klima ein bisschen anderes. So, abgesehen davon ist es ein Highschool-Film, den gab es zuletzt mit Peter Kraus und Cornelia Frobis in den fucking 50ern oder 60er Jahren. Und die Hauptrolle, der Filmstar, ist ein migrantischer junger Mann. Jetzt nennen wir mal die Filmstars, die migrantisch sind. Mhm. Ich hoffe, es ist jetzt nicht despektierlich, dieses Wort zu benutzen. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Ja? Aber das heißt, ja, ich bin eigentlich schon fertig, das zu sagen. So, also Bora Daktekin ist natürlich, so ist jetzt auch ein Kumpel von mir und der macht ja wirklich ganz tolle Filme. Es geht da, glaube ich, nicht um die Filmemacher, sondern es geht darum, wer die EntscheiderInnen sind. Das ist ja im Fernsehen auch so, das verstehe ich ja gar nicht.
Da, also das kann ich da, der Schiss, also Schiss bzw. Angst ist der, also in den letzten 4-5 Jahren der größte Ratgeber geworden.
Ach, guck mal.
Das ist also so über, also das, ich kenne es ja.
Erzähl mir davon.
Also ich kenne es aus dem Printjournalismus, ich kenne es, also da habe ich es als erstes erfahren, weil es die erste Branche war, die mit mir, also die gestorben ist, die ich beim Sterben beobachten konnte. Weil so, wer will denn jetzt noch irgendwie Printhefte lesen? Der Print ist tot. Ist einfach die Tatsache. Und um zu vermeiden, dass Print stirbt, und das finde ich eine interessante Entwicklung oder Beobachtung, die ich damals gemacht habe, beim Stern zum Beispiel, war Angst. Mhm. Wir probieren jetzt bloß nichts Neues aus.
Ja, guck.
Und wenn wir was Neues ausprobieren, dann mit dem geringsten Aufwand. So bloß nicht, also ich habe dann so gesagt, ey Leute, lasst uns doch so Videos machen zu unseren Artikeln beim Stern damals. Ja, hier hast du 80 Euro.
What?
Ja, 80 Euro, 80 bis 120 Euro wurde mir angeboten, um so ein Video für eine Reportage zu machen. Und dann meinst du, ich filme das jetzt einfach mit meinem Handy, aber so richtig reicht es nicht, so können wir nichts erreichen. Und es passiert jetzt beim Fernsehen, die sind die Nächsten, die dran sind. Da ist wirklich, die Angst ist groß.
Ja,
so.
Das ist ganz vergleichbar dann, was du sagst eigentlich.
Und jetzt fällt mir tatsächlich auch eine Frage dazu ein.
Oh.
Ey, können wir nicht vom Theater sogar lernen? Weil dieses Theater existiert schon so lange und hat schon so viele Phasen durchgestanden. Könnten wir nicht einfach beim Theater mal abgucken, als Medium, wie haben die das eigentlich geschafft, so lange zu überleben?
Ja, und auch so ein bisschen weniger sich von seiner Angst leiten zu lassen, ne?
Zum Beispiel.
Dann hast du ja, das ist, was du vorhin noch gefragt hattest, der Unterschied jetzt Maxim Gorki, Renaissance. Es gibt natürlich auch, abgesehen von den Stücken, eigentlich so eine Persönlichkeit von den verschiedenen Theatern.
Mhm.
Also wenn du weißt, du gehst ins Maxim Gorki Theater, dann hast du ungefähr so eine Definition dessen, was da stattfindet zu Zeiten der Intendanz von Schermin Langhoff. Das kann sich ändern.
Mhm.
Ich habe da auch gespielt, als Volker Hesse dort der Intendant war.
Mein Arbeitskollege hat die Frage, zwei Fragen aus Unwissenheit. Mein Arbeitskollege Kaspar Fischer, wir waren gerade, bevor dieses Gespräch war, haben wir Mittagessen fürs Büro geholt und dann meinte, da haben wir über die Intendanzen der Öffentlich-Rechtlichen gesprochen. Und dann fragte der mich, was macht eigentlich ein Intendant? Mhm. Und dann habe ich gestammelt und gesagt, naja, der bestimmt, wie sein Haus, was die Positionierung seines Hauses ist, mit all den Werkzeugen, die ihm zur Verfügung stehen. Der hält alles zusammen, leitet aber auch oder hat eine Vision, wofür dieses Haus steht.
Redest du von einem Theaterintendanten jetzt, oder vom Intendanten?
Jetzt kommt die Frage an dich. Zum Beispiel, also jetzt, und bei dir meine ich, was macht eigentlich ein Theaterintendant oder eine Intendantin? Was ist deren Job?
Das ist die künstlerische Gestaltung. Genau das, was ich jetzt gerade versucht habe zu erläutern. Schermin Langhoff hat dieses Theater, das Maxim Gorki Theater, anders definiert und gestaltet. Das fängt damit an, wen du engagierst.
Mhm.
Das fängt damit an, was du für einen Spielplan machst. Was du darüber, ne, wie das ganze Ding aussieht. Ne? Also es ist wie ein, ja, wie ein Produkt, kann man das sagen? Nee, nämlich ziehe ich zurück diesen Satz. Es geht vor allem darum, womit beschäftigst du dich? Mhm. Und wie ist die Gruppe, die du quasi infused mit dem, was dich interessiert? Ja. Und also, es gab zum Beispiel dann gleich ziemlich ein paar Jahre, nachdem in Syrien der Krieg begann, gab es das Exiltheater. Das hatten sie dann in Istanbul gemacht mit syrischen Schauspielenden. Ja, es gab dann so eine Kooperation und ein paar Personen von dort spielen jetzt auch am Haus. Also es ist die Frage, wie du dich positionierst und wie du künstlerisch dieses Haus wie so ein Schiff gestaltest, bemalst, ne? Worüber wird gesprochen, von was wird gesprochen, was ist für eine Art des Spiels, ne? Ganz anders als jetzt, sagen wir mal, das Berliner Ensemble. Mhm. Ja? So, und das ändert sich halt schon sehr stark durch die Intendanz.
Noch eine Unwissenheitsfrage. Kann dann nicht zum Beispiel auch eine konservative Regierung, konservative PolitikerInnen bestimmen, wer Intendant wird und somit auch das Programm konservativer machen? Was dann da gezeigt wird. Also dass dann zum Beispiel am Gorki kommt jetzt nur noch Werther von morgens bis abends. Und zwar in einer ganz traditionellen Inszenierung. Wir wollen ja keine Experimente. Ist sowas möglich?
In dem Moment, wo du, das weiß ich nicht, das ist eine politische Frage, wie man so eine Demokratie oder im Umbruch sich befindliche Demokratie dann lenkt, Seiten des Staates. Mhm. Wenn du sagst, wir stellen alle Förderungssysteme ein, wer ist dann der Bestimmer,
ja,
wer die ganzen Theater in Deutschland leitet? Oder werden sie abgeschlossen? Ja, also wer ist dann der Bestimmer? Jetzt gibt es, glaube ich, so gewisse Richtlinien und auch immer so ein bisschen so ein Intendantenkarussell, glaube ich, auch so die Möglichkeit, sich zu bewerben. Da weiß man dann immer nicht genau, wer sitzt in den Gremien, mhm, und kann entscheiden, wer nun die nächste Intendantenperson wird. Na, sind da irgendwelche Buddies? Das weiß ich nicht. Das vermag ich nicht zu sagen. Da bin ich nicht drin. Aber was ich sagen kann, ist, in dem Moment, wo du diese Struktur nicht mehr hast, wer ist dann der Bestimmer? Ist es dann die Regierung? Mhm. Also gibt es dann eine Kulturperson und die sagt, ich setze jetzt Herrn XY für das Gorki-Theater ein. Und diese Person ist dann
verantwortlich
ja, für alles, was da passiert. Und dann ist ja die Frage, wie stellt dann diese Person wieder sein Team zusammen und was machen die da dann?
Noch eine Unwissenheitsfrage, danach kommen wir wieder zur richtigen Frage.
Warte, ich muss ganz kurz, ja, merk dir die Frage. Ich erzähl dir eine Geschichte, ja, die ich weiß. Als ich Anfängerin war in München, da hatte ich mit jemandem gearbeitet, das war noch vorher. Das war, als ich meine Hospitanz machte vor der Schauspielschule am Theater. Da erzählte mir ein Regisseur, dass er, das war noch während, als die Mauer stand, dass er am Deutschen Theater in Berlin ein Stück gesehen hätte. Und wir alle so, wow. Wir waren so in Castrop-Rauxel, da hatte ich meine Hospitanz gemacht und so, ne, direkt nach dem Abi. Und sie sagen, wow, du warst in Berlin, nur am Deutschen Theater, wussten wir nur so den Namen und so. Und er sagte, Leute, das ist ein völlig anderes Publikum. Es war voll. Und ich weiß nicht mehr, welches Stück das war, aber seine Empfindung als Wessi war, dass die Zuschauenden so geeicht waren auf die Dechiffrierung dessen, was auf der Bühne stattfindet. Weil man wusste, da wird immer vorher, kurz vorher geprüft. Und ich hatte an der Schauspielschule später eine Theaterperson, die Intendantin, mhm, am Potsdam damals war, ne, die rausgeflogen ist, der dann von der Stasi irgendwie bei der Hauptprobe das Ding weggenommen wurde, ne, das Stück nicht rausgebracht werden durfte und so weiter. Und dieser Westregisseur erzählte, das war so irre, weil da fanden Sachen statt auf der Bühne und ich habe dann so gelacht und ich war immer der Erste und die Leute haben sich so angeguckt und dann haben sie gelacht, weil sie sagten, dürfen wir das jetzt? Ist das wahr? Was sagen die uns gerade? Mhm. Und das hat mich so tief beeindruckt, als junge, heranwachsende Wessi-Studentin. Ne? Also dieses Dechiffrieren,
ja,
ne? Dass die Leute alle wussten, die waren alle mit ihrem Rüstzeug, sind die ins Theater gegangen, haben geguckt, okay, we will read between the lines. Mhm. So, und das ist dann wahrscheinlich die Herausforderung.
Du hast erzählt, dass das deutschsprachige Theater in Österreich, in der Österreich, in der Schweiz, in Deutschland so besonders ist, weil es eben auch gefördert werden kann, weil es dadurch viel Freiraum gibt für dieses Theater, viel Platz für Entwicklung. Wie ist denn der internationale Ruf des deutschsprachigen Theaters?
Sehr gut. Wir werden ja überall hineingeladen. Ja.
Was sind denn, kennst du so Stimmen im Ausland? Was sagen die denn so über Ausländer, also vom Ausland über das deutsche Theater, wenn die unser Theater betrachten? Wie bewerten die denn das?
Also das kommt ja immer drauf an, wer das dann guckt. Also sagen wir mal, Theaterkolleginnen im Ausland, die sind halt richtig begeistert. Und die sagen, we don't have something like that. Mhm. Wir haben das einfach nicht, was ihr macht. Das gibt's bei uns nicht. So, es hat ja auch einen Grund, dass viele Leute jetzt kennen, es natürlich jetzt gerade vom Maxim Gorki Theater, dass viele dann hierher kommen, weil du kannst ja am Maxim Gorki Theater spielen, bist du jetzt, ob du jetzt, oder auch an der Volksbühne oder sowas, ne, da musst du jetzt nicht Deutsch sprechen können,
ja,
als schauspielende Person oder als Musikerin oder sowas, ja. Dann kannst du mitspielen. Dann wird das dann halt übertitelt.
Ein Freund, ein Schauspieler, schrieb mir, dass er beschwerte sich bei mir, dass ich so eine dümmliche Einstellung zum Theater habe.
Unterkomplex.
Ja, genau,
Unterkomplex. Das war ja ein verfluchtes Wort.
Und er sagt so, weißt du was, Thilo, du gehst jetzt gerade ja in Deutschland in die Theater. Der hat auch Verbindungen nach England und der sagt, er fährt mehrere Male im Jahr nach England, nach London, um dort auch ins Theater zu gehen. Und er möchte mir jetzt dieses Theater zeigen. Und er sprach mit einer ganz großen Begeisterung von diesem Theater. Aber das ist ja ein Theater, wenn ich dich richtig verstanden habe, also du hattest das ja erwähnt, was nur auf Geldverdienen basiert.
Nein, es geht nicht darum, Geld zu verdienen,
oder das Überleben,
sondern das
garantiert.
Geld einzunehmen, um überhaupt das Theater machen zu können. Die kriegen keine Unterstützung. Es ist deswegen so teuer, weil da, wenn du nicht die Tickets verkaufst, hast du kein Theater. Und dann gibt es natürlich ganz, ganz viel Comedy, als auch in Pubs oder in ganz kleinen Off-Off-Theatern gibt es Geschichten, ne, wo das auf jeden Fall auch günstiger ist. Aber die großen, also auf der einen Seite hast du natürlich die großen West End Musical Theater. Mhm. Das meine ich jetzt aber gar nicht. Das ist ja ein anderes Genre, ne? Das ist ja jetzt nicht Sprechtheater, sondern so, aber was weiß ich, wie das Old Vic zum Beispiel, ne? Früher The National Louis, Young Vic oder so. Es gibt so ein paar andere Sprechtheater auch in Soho. Die müssen halt ihre Tickets verkaufen, damit es das Theater überhaupt gibt.
Wie bewertest du das, was dort oft an diesen Theatern vorgeführt wird, gespielt wird, die Tickets verkaufen müssen? Was ist so, wie schätzt du das ein, was da zu erleben ist?
Das kann ich, glaube ich, also ich will das nicht bewerten. Ich bin immer froh, wenn ich sehe, dass es Sprechtheater gibt und dass so viele Leute reingehen oder so. Ich habe jetzt zuletzt was gesehen im Old Vic und ich fand, das war ein ganz tolles Stück. Ist ja jetzt egal was, ein amerikanisches Stück. Und es war auch so fantastisch gespielt und ich habe es überhaupt nicht verstanden, wie die es inszeniert haben.
Was heißt das?
Ja, das war so 1:1 inszeniert, was dann in dem Buch stand.
Mhm. Wo ich also so eigentlich dachte, dann am Ende gar keine Inszenierung.
Auch so, ich habe auch das Bühnenbild irgendwie nicht verstanden, wo ich sage, Mensch, jetzt bin ich nicht so ein wahnsinniger Freund von Realismen auf der Bühne, weil wir das da ja nicht brauchen. Also dann kann man ja lieber den Realismus in den Film holen. Und da spielen dann aber alle irgendwie so, weißt du, wird ja auch gerne mal... Ich sag's jetzt nicht. So, das ist doch das Interessante, dass man auf einer Bühne eben Räume kreieren kann, die jetzt nicht den Realismus bedienen, sondern etwas anderes noch erzählen. Einen inhaltlichen Zusammenhang, ja, eine Unterstützung der Geschichte, der Figur oder so. Also der Raum wird sozusagen wie so ein vergrößerter Pullover der Figur. Ja, und erzählt noch was mit, anstatt jetzt ein Wohnzimmer zu sein, was so funktional ist. Weißt du, was ich meine?
Ungefähr. Ungefähr. Ich möchte dich ehrlich antworten.
Er guckt ganz verzweifelt.
Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, aber ich glaube, das hatte ich dem erzählt. Meine Oma war ja die Vorsitzende des Deutschen Theaterverband Ost.
Das hast du mir erzählt.
Genau. Und seit ich meine Oma kenne und die von ihrer Arbeit geredet hat, hat sie immer darüber geredet, dass die Theater nicht genug Geld haben. Ab wann hat denn ein Theater genug Geld?
Gott bless deine Oma.
Sie hat versucht, sich dafür einzusetzen, dass die Theater viel Geld bekommen. Aber sie meinte, egal was man macht, es ist nie genug. Es reicht nicht. Und die hat natürlich auch so gekämpft für die kleinsten Bühnen, dass die erhalten bleiben, dass die offen bleiben, dass dann so Orte wie Gera oder meine Oma war ein großer Fan von Dessau, das Theater hat sie sehr geliebt.
Ja.
Oder auch Potsdam. Potsdam war auch viel. Also, so wann ist denn, also ich habe immer das Gefühl, es ist nie genug Geld fürs Theater da.
Ich kann dir das nicht sagen, Thilo. Ich kann es nicht sagen, weil ich finde, dass wir eben wirklich schon in der privilegierten Situation sind, dass man sogar unterstützt wird. Mhm. Ja. So, aber was ich sagen kann, ist, dass es immer irgendetwas geben wird. Weil das eine sind die Kanäle und die Streaming-Plattformen, die Leute mit dem Geld und der Macht. Wir sind die Menschen mit den Ideen. Uns wird es immer geben, dann spielen wir halt gegen Essen oder gegen einen Schlafplatz oder so. Mhm. Das ist ja die Geschichte irgendwie, weißt du, von performativen Künstlern oder ich meine auch bildende Künstler. Na, und da gibt es doch immer diese Geschichten, dass dann irgendjemand, ich glaube Van Gogh war das, dann irgendwie ein Bild gegeben hat dafür, dass er dann eine Zeit lang irgendwie nächtigen durfte. Und dann später wird das dann an irgendwelche Pappnasen für 80 Millionen oder noch mehr Euro verkauft, weißt du. Das ist ja so, ich kann mich erinnern, erzähl dir noch eine Geschichte, das fand ich irgendwie auch so irre, als ich an der Schauspielschule war, wie gesagt, die Mauer gab es noch und ich habe in Prag gedreht und ich war die einzige Deutsche, ja, es war eine tschechische Produktion und der wahnsinnig rassistische Regisseur sprach Französisch und mein einer Kollege sprach ein bisschen Deutsch und mein anderer Kollege sprach Englisch. So, weil meine Übersetzerin war die ganze Zeit krank. Und das war für mich wirklich, ich glaube, es war mein zweiter Film in meinem Leben oder so. Es war sehr eindrücklich. Ich habe endlich das Prinzip verstanden, warum es Wodka gibt. Warum man Wodka trinken muss im Osten. Weil es wärmt und glücklich macht.
Wir hatten ja nichts außer Wodka.
Wir hatten ja nichts, genau. Und da bin ich dann mit dem englischsprachigen Jerzy hieß der. Der war der Sohn irgendwie des Nationalspielers. Und mit dem bin ich auch in so eine Underground-Theater gegangen. Ja. Ich habe natürlich da kein Wort verstanden, weil es da auch keine Third-Title gab, warum auch. Aber ich habe gesehen, es war voll. Mhm. Und den Druck und das Anliegen, das Engagement und das Wollen, ja, das Glück der Zuschauenden, dass hier Menschen sind, die in ihre Herzen gucken können und die Geschichte erzählen, ja, über die unterdrückte Freiheit. Also ich versuche das mal so simplifiziert zusammenzufassen. Und das hat mich so froh gemacht, weil ich dachte, guck mal, es gibt sie immer überall.
Ich glaube, dass, ich weiß jetzt nicht, in sozialistischen Ländern war das Theater auch irgendwie gefühlt ein stärkerer Teil der Normalität.
Irgendwie ja.
Theater gehörte einfach dazu.
Aber hier auch. Jetzt, hier und heute auch. Das gibt es schon.
Das kann ich
schon sagen, weil ich spiele ja nun so viel Theater und bin so auf so vielen Bühnen unterwegs. Auch mit meinem klassischen Trio. Also die Leute sind überall.
Wer ist denn da im Publikum? Was ist denn das so für ein Altersschnitt? Was sind denn das für Menschen, die du da siehst, deiner Meinung nach?
Bei den klassischen Konzerten?
Mhm. Bei den Konzerten oder im Theater auch?
Also das, glaube ich, kommt ein bisschen drauf an. Ich glaube, im Gorki sind die ein bisschen jünger. Das Renaissance-Theater haben wir ja verweiblicht mit unserem Stück.
Ja.
Das hat mich so glücklich gemacht, dass dann auch so Backstage junge Frauen standen und sagten, hallo Frau Riemann, ich bin schon zweimal da, ich komme aus Dresden. Und ich so, what? Ja, ich fahre noch eine Nacht zurück und so. Also dass man so kurz spricht. Also die Welt der klassischen Musiker macht sich natürlich Sorgen, ob da junge Zuschauende jetzt kommen.
Das ist auch nochmal so ein eigenes Ding, weil ich vorletztes Jahr eine Weihnachtsfolge mit einem klassischen Musiker gemacht, weil ich großer Fan klassischer Musik bin.
Ach, wie schön.
Und sehr gerne, also klassische Musik höre ich mir sehr gerne an.
Ach, wie toll, das freut mich.
Und ja, da habe ich auch eine ganz große Leidenschaft, die näher zu bringen, den Menschen.
Ja, so schön.
Weil auch da wieder, es geht nicht immer ums Verstehen. Du musst nicht dahin gehen und sagen, ich will jetzt verstehen, was ich da höre, sondern gib dich dem hin. So. Und das finde ich, das habe ich gelernt, das geht auch im Theater.
Ja.
Gib dich dem hin.
Ja.
So. Und sei da, sei präsent im Raum. Und ich wollte vorhin noch was sagen, als du beschrieben hast, was dieser Vertrag ist, was mich sehr berührt hat, als du gesagt hast. Und das ist auch ein Raum, wo dein Handy in der Hose bleibt. Es ist ein Raum, wo nur du mit einem anderen Menschen stehst und selbst wenn es langweilig ist, man greift, man merkt, es ist respektlos. Man guckt jetzt nicht auf Reddit, wenn da irgendwas dich nicht interessiert. So wie du das bei Netflix machst. Wenn du dich bei einem Film langweilst, nimmst du das Telefon im Kino raus und fängst an, Nachrichten zu lesen.
Ich mach das nicht.
Das macht man nicht im Theater.
Also ich glaube, von Mann kannst du jetzt mal sagen, zu dir.
Okay.
Ich guck doch nicht, während ich im Kino bin,
selbst wenn
auf mein
Handy.
Langweilst.
Aber man guckt, während man einen Film guckt, schon mal zu Hause aufs Telefon auch. Machen wir zu Hause. Mann.
Nein.
Okay, dann hast du einfach eine Aufmerksamkeitsspanne, die beneidenswert ist. Einfach so ganz beneidenswert, dass du dich da so konzentrieren kannst auf eine Sache. Aber ich wollte sagen, dass dieser Raum, das Theater eben mich daran erinnert hat, es gibt Räume noch, die auf dieser Welt existieren, wo wir konzentriert sind. Und das finde ich irgendwie, das war eigentlich eine der schönsten Erkenntnisse, die ich auch in deinem Stück hatte.
Ah, das freut mich.
Ich bin konzentriert. Ich sehe konzentriert zu. Und das ist so ein Gefühl, was abhanden gekommen ist.
Ja, und es gibt halt diese Gemeinschaft. Also es ist vielleicht so ein bisschen gewagt zu sagen, aber das Bedürfnis von Menschen, von den Menschen als Rudeltier in eine Gemeinschaft zu kommen, zu einem Raum, wo man weiß, hier wird mir nichts passieren. Was war denn das, bevor das Theater erfunden wurde? Das waren religiöse oder spirituelle Momente und Stätten, wo die Leute zurück zusammenkamen und dann vielleicht Zeremonien, ne, zu Zeiten, also bevor die monotheistischen Religionen erfunden wurden, ne, wo man zusammen zelebrierte oder feierte oder Rituale machte. Ja, oftmals waren die dann vielleicht auch grausam konnotiert, aber versuchen wir mal irgendwie zu sagen, was war, ne, also es wurde geschminkt, es wurde sich angezogen mit Feuer, mit Tanz, mit Gesang, mit Trommeln, ne. Warum? Also, wegen der Partizipation von all den Personen, die entweder Teil des Rituals oder Zeremonie sind oder eben bezeugen.
Ist man als Schauspielerin, also du, bist du dann auch so wie eine, eigentlich bist du wie eine Zeremonienmeisterin, die da steht?
Das ist
und die
Lena
Leute,
Brasch. Und Lena ist die Zeremonienmeisterin.
Aber du, oder so, ja.
Aber also ich merke, ich möchte das jetzt irgendwie nicht so sein, das hört sich so ein bisschen komisch an, so ein bisschen dark. Aber was ich sagen kann ist, dass ich schon merke, wie ich die Zuschauenden
in den Bann schlägt.
Ja, genau.
Wie fühlt sich das an?
In eine Konzentration wieder zurückhole.
Merkt man das, wenn man auf der Bühne steht?
Ja, ich merke das schon ganz genau. Ich weiß, wie das geht.
Was passiert dann? Also was ist dann so ein Knistern oder was? Wie woran merkst du
das? Also ich merke das ja auch, wenn es irgendwas unruhig ist. Ne? Es gab zum Beispiel bei uns so einmal, also es gibt eine Unruhe und es gibt etwas, wo man merkt, oh, jetzt ist was passiert. Also ich kann mich an eine Vorstellung erinnern, wo ich sofort gemerkt habe, oh, da stimmt ja jetzt irgendwas nicht. Und da habe ich abgebrochen, sofort, also mitten im Wort. Mitten im Wort, ich dachte, hier, irgendwas ist passiert. Und habe gesagt, ist irgendwas passiert, stimmt irgendetwas nicht da unten. Und dann rief jemand, ja, hier ist jemand in Ohnmacht gefallen. So, zack, bin ich abgegangen, die Leute von Backstage kamen nach vorne, der Vorhang fiel, das Saallicht ging an, Ambulanz wurde angerufen, es war also safe. Und dann hing ich da hinten irgendwie Backstage, dachte, okay, was mache ich jetzt? Und dann bin ich halt wieder aufgetreten, ein Stückchen vorher, und habe weitergespielt.
Was ich gerade in diesem Gespräch mit dir merke, ist, dass so ein Theatersaal, so ein Theater, wie so ein kleines Lebewesen ist.
Voll! Da kann alles Mögliche passieren.
Und wenn auch ein Organ versagt, spürt es der ganze Körper.
Ja, genau. Und da sind wahnsinnig viele Gefühle aufbewahrt oder werden provoziert oder so. Ja.
Danke für das Gespräch.
Danke dir, Thilo.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.